Ich möchte heute mit euch eine Predigtreihe beginnen, in der es um Josef geht. Josef, also nicht den von Maria, sondern den Sohn von Jakob. Ich weiß nicht, wer von euch in einer Familie lebt, in der es noch nie Zoff gegeben hat. Wo ihr alle so immer total harmonisch miteinander zusammenlebt, euch versteht, jeder hört auf den anderen und gießt ihm seine Wünsche von den Lippen ab. Ja, das ist ja eigentlich so die Familie, die Gott sich wünscht. Aber diese Familie gibt es nicht. Diese Familie gibt es nicht, weil wir Sünder sind. Und wir haben eben das Abendmahl gefeiert. Wir haben davon gesungen, dass wir es nötig haben, dass unsere Schuld vergeben wird. Und ich glaube, gerade wer so mitten im Familientrubel steckt, der weiß, warum wir das nötig haben. Wir werden immer wieder schuldig aneinander, auch da, wo wir es nicht wollen, da, wo wir vielleicht unvorsichtig waren, was auch immer. Es gibt in der Bibel keine Musterfamilie. Und Gott schreibt seine Geschichte mit einer Familie, die, man kann schon ziemlich sicher sagen, genau das Gegenteil davon war. Es ist die Familie, in der Josef aufwächst. Und um diese Geschichte noch mal ein bisschen vor Augen zu haben, wo Josef eigentlich herstammt, aus was für einer Familie, muss ich die noch mal ein bisschen ausführlicher schildern. Josef ist ja ein Mann, dessen Karriere, zumindest wenn man sich so an die Kinderstunde erinnert, eigentlich damit beginnt, dass er zwei ganz merkwürdige Träume hat. In dem Sinn beginnt da eigentlich seine Traumkarriere. Josef ist aber einer von 12 Brüdern, und zwar der zweitjüngste. Sein Vater ist Jakob, seine Mutter, weiß das jemand von den Kindern? Er weiß, wie die heißt, die Mutter von Josef. Richtig, die Rahel. Ja, und bis der die hat, das ist eine ganz schön schwierige Geschichte. In dieser Familie geht nämlich ganz schön was ab. Da gibt es erstens einige Ortswechsel und dann gibt es auch jede Menge Beziehungskrisen und Josef lebt eigentlich von vorne bis hinten in total unruhigen Zeiten. Das hat uns auch veranlasst, als Dave und ich überlegt haben, über was wollen wir die nächste Zeit predigen, haben wir auch gesagt, Josef passt ganz gut, weil wir leben in merkwürdigen Zeiten zumindest. Vielleicht werden die auch noch unsicherer, vielleicht werden die noch turbulenter, als wir uns das jetzt vorstellen können, weil wir gehören ja fast bis auf die ganz Älteren von euch zu denen, die noch nie so wirklich totale Krisen erlebt haben, wie sie zur Zeit Josefs reihenweise stattfinden. Aber so viel kann man schon mal vorweg sagen. Gott zieht seine Segensspur mitten durch diese chaotischen Familienverhältnisse, mitten durch das Leben von Josef, weil Gott mit dieser Familie was Großes vorhat. Und ich muss zugeben, uns kommt diese Familienkultur von damals, die ist ja schon tausende Jahre her, wahrscheinlich ziemlich fremd vor. Aber trotzdem, weil es doch Menschen sind wie wir, ist auch vieles ähnlich wie das, was wir erleben. Wir können also von dieser Geschichte durchaus einiges lernen, auch für unsere Beziehungen untereinander, in der Familie, in der Gemeinde und dafür, worauf es im Leben wirklich ankommt. Mit Josef hat ja Gott sein heranwachsendes Volk Israel auch dann in eine so eine Art Probezeit der besonderen Art geschickt. Man muss sich auch das vor Augen halten, mit Josef beginnt eine 400 Jahre lange Zeit für das verheißene Volk, nicht im verheißenen Land, sondern in Ägypten. Und das läuft dann nachher darauf hinaus, dass es einen Retter geben muss, den Gott schickt, um dieses Volk aus dieser Zeit zu erlösen. Und deswegen ist die ganze Geschichte von Josef nicht nur so ein bisschen Familienpädagogik, sondern es ist vor allen Dingen auch die Geschichte Gottes mit seinem Volk und mit den Menschen. Deshalb wird übrigens auch Josef ziemlich ausführlich von Stephanus in seiner Verteidigungsrede erwähnt, als Hinweis auf den verheißenen Retter Jesus. Ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel an die vorletzte Predigt zur Apostelgeschichte 7. Josefs Geburt und die jungen Jahre von ihm sind in eine wirklich verkorkste Familiengeschichte eingebettet. Aber genau die hat sich Gott für den Ursprung, als Ursprung auserwählt für sein Volk Israel. Ein Volk, das irgendwie so ein bisschen sein wird wie ein schwer erziehbares Kind. Gott trifft diese Wahl bewusst, bestimmt deswegen, weil er auch uns zeigen will, welche Kraft er hat, dass er stärker ist als alle menschlichen Schwächen. Und das gilt auch im Hinblick auf Josef selbst. Das war das lang ersehnte, verhätschelte Kind, das etwas arrogante Mutter- und Vatersöhnchen. Und dieses Kind wird später durch die Lebensschule Gottes zu einem ersten Retter für Israel, das in Ägypten zum Volk Gottes heranwachsen soll. Und die ganzen Anfänge Israels, die gleichen schon so ein bisschen dem Chaos der Urflut vor der Schöpfung. Man sieht an dieser Familie, dass sie nur eine Zukunft hat, wenn Gott eingreift, wenn er ordnet und zurechtbringt. Ich weiß nicht, ob ihr so diese Bäume an der Nordsee vor Augen habt. Manche fahren da ja in Urlaub, weil man woanders nicht mehr hin darf, außer innerhalb Deutschlands. Meine Frau stammt übrigens von da, deswegen kenne ich die Bäume ganz gut. Die stehen da so frei an der Straße und je nachdem, in welche Richtung die Straße hat, sind die Bäume ganz schräg gebogen. Ja. Weil der Wind immer voll Stoff von einer Seite kommt und die Bäume sich diesem stürmischen Westwind anpassen müssen, um nicht abzubrechen. Das sind ganz faszinierende Baumgestalten, die so wachsen, damit sie dem Sturm standhalten. Und irgendwie erinnern mich diese schrägen Baumgestalten an die Entstehungsgeschichte Israels und auch an Josef selbst, der unter schwierigen Bedingungen von Gott zum Segensbringer geformt wird. An Josef zeigt Gott nämlich ganz deutlich, dass er der treue, geduldige und barmherzige Gott ist. Der Gott, der seine Leute nicht aufgibt, auch wenn sie manchmal sehr aus dem Ruder laufen. Und das war ja schon bei Jakob, dem Vater von Josef, definitiv so. Der hat gleich zweimal seinen Bruder Esau hinters Licht geführt und dann muss er fliehen, ausgerechnet dorthin zu seinem Onkel Laban, in das Land, woher sein Uropa Abraham auswandern sollte. Dorthin geht er zurück ins nördliche Mesopotamien. Und da verliebt sich dann Jakob in die Tochter von Laban, seinem Onkel, die er heiraten will. Aber ihr wisst wahrscheinlich, die Bibelkundigen von euch, wie das am Ende ausgeht. Er hat am Ende 4 Frauen und mit denen ziemlich viel Stress, weil das Schlitzohr Jakob ist bei einem noch viel größeren Schlitzohr, ja, Laban, gelandet. Und Laban schiebt dem offensichtlich in seiner Hochzeitsnacht nicht mehr ganz zurechnungsfähigen Jakob seine ältere Tochter Lea unter, also die, die er gar nicht heiraten wollte. Und dann erst darf er Rahel noch zusätzlich zur Frau nehmen. Dazu kommen dann nachher noch die beiden Mägde dieser Frauen als Nebenfrauen. Und dazu lässt Laban den Jakob auch noch 14 Jahre lang als Brautpreis für seine Töchter bei sich schuften. Und die eigentlich von Jakob gar nicht gewollte Vielehe, die sorgt dann für reichlich Probleme in der Familie. Man muss sagen, das war damals eine ganz übliche Praxis. Viele Männer hatten mehr Frauen als eine, die sogenannte Polygamie. Aber diese Vielehe hatte noch nie Gottes Vorstellungen zur Ehe entsprochen. Und das Übliche ist nicht nur deswegen gut, weil es üblich ist. Ja, es war damals üblich, mehrere Frauen zu haben, aber es war nicht das, was Gott eigentlich will. Schon deshalb nicht, weil damit die Bevorzugung einer Frau durch den Mann und dauernder Familienstreit vorprogrammiert ist. Und so kam es ja dann auch. Die Rahel, die spätere Mutter von Josef, war Jakobs geliebte Traumfrau. Aber jetzt war ja da noch die Lea und Gott sorgte für die nötige Achtung bei Jakob, indem die Lea zuerst die lang ersehnten Kinder bekam. Weil Kinder, insbesondere Söhne, das war damals das Größte, was eine Frau für ihre Anerkennung in der Familie und bei ihrem Ehemann tun konnte. Und so kam es dann zwischen den beiden Schwestern, Lea und Rahel, zu einem ziemlich unwürdigen Geburtenwettstreit. Zuerst brachte Lea Josefs ältere Brüder Ruben, Simeon Levi und Juda zur Welt. Die spielen ja nachher alle noch eine ganz große Rolle als Stammväter Israels. Diese vier waren die ersten Söhne Jakobs von Lea. Da stand es jetzt erstmal 4:0 für Lea. Rahel hält das nicht mehr aus und dreht ihrem Mann, ihre Magd an, die Bilha, und mit der zeugt Jakob sozusagen ersatzweise für Rahel den Dan und den Naphtali. Und dann zieht Lea mit ihrer Magd Zilpa nach und gibt sie auch Jakob als Frau. Und der fackelt nicht lange und zeugt mit ihr noch Gad und Assa. Und damit steht es 6:2 für Lea. Rahel selbst war immer noch kinderlos und ziemlich verzweifelt. Und dazu tickt ja auch irgendwie die biologische Uhr. Also macht Rahel bei nächster Gelegenheit noch einen Deal mit ihrer Schwester. Und zwar mit Hilfe von so einer Art Fruchtbarkeitsdroge. Also ihr seht, uns bleibt hier nichts erspart in dieser Familie. Sogenannte Liebesäpfel sollen nachhelfen, damit Rahel doch noch zu einem Kind kommt. Und der Preis dafür war, dass ihre Schwester nochmal mit Jakob ein weiteres Kind haben darf. Aber statt eins werden es gleich drei, nämlich nacheinander Issachar, Sebulon und die Tochter Dina werden geboren. Also was die Söhne angeht, waren es jetzt 8:2 für Lea und dazu noch 1:0 in Sachen Töchter. Wir lesen später, dass noch weitere Töchter geboren worden sind. Es war also schon eine ziemlich große Familie. Aber Rahel, die muss fix und fertig gewesen sein, denn inzwischen hat ihr geliebter Mann 11 Kinder, aber leider stammt kein einziges von ihr selbst. Und vielleicht beginnt sie da, endlich Gott verstärkt, um ein Kind zu betten, statt die Sache wie bisher immer selbst in die Hand nehmen zu wollen. Es klingt vielleicht ein bisschen derb an der Stelle, aber die Brüder von Josef, die Mehrzahl der Stammväter Israels, gehen nüchtern betrachtet auf so eine Art Fruchtbarkeitswettbewerb zwischen zwei Schwestern zurück, die denselben Mann haben. Und endlich erhört Gott die Bitten Rahels und sie bekommt ihren heiß ersehnten ersten eigenen Sohn. Und der heißt Josef. Er ist der 11. und übrigens auch der letzte Sohn, der dort in der Fremde in Mesopotamien geboren wird. Die ganze Zeit waren sie ja dort in Haran geblieben, 20 Jahre unter der Fuchtel des Onkels Laban, bevor Jakob dann mit seiner Großfamilie in der Nacht- und Nebelaktion, eigentlich war es eine Entführung, mit seiner Familie geflohen ist, zurück ins Land der Verheißung, ins Land seines Vaters Isaak. Endlich an den Ort, wo Gottes Verheißung lag. Und da bewahrt ihn Gott noch auf der Flucht vor Labans Rache. Die zwei schließen am Jordan einen Nicht-Angriffspakt und vermeiden es fortan, sich noch zu begegnen. Ich erzähle die ganze lange Geschichte, weil das der Ursprung Israels ist. Dort, wo auch Josef einer der Stammväter wird. Es folgt dann noch die Versöhnung Jakobs mit dem Esau, mit dem Bruder. Und dieser berühmte Kampf am Jabbok mit Gott, was ihm seinen Namen Israel einbringt. Und so werden die bis dahin 11 Söhne Jakobs zu den Söhnen Israels. Ja, und dann bekommt Rahel noch einen zweiten Sohn Jakobs. Das ist der einzige, der im verheißenen Land geboren wird und der heißt Benjamin, der Jüngste. Aber Rahel, die geliebte Frau von Jakob, stirbt tragischerweise bei der Geburt von diesem jüngsten Sohn. An den Folgen der schweren Geburt. Und Benjamin und vor allem Josef, der beide so glücklich gemacht hat, sind das, was Jakob von seiner geliebten Rahel übrig bleibt. Und jetzt könnt ihr verstehen, warum dieser Josef für den Jakob ein so besonderes Kind war. Es war irgendwie so ein bisschen klar, dass dieser Josef von Jakob, seinem Vater, regelrecht vergöttert wurde. Und dann kommt die Geschichte mit den Träumen. Da ist Josef schon 17 Jahre alt. Und dann erwächst in dieser Zeit aus der Bevorzugung von Josef durch den Vater die nächste große Familienkrise. Wir lesen die Geschichte mal nach in 1. Mose 37, die ersten 11 Verse. Jakob aber wohnte in dem Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht oder Familie. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, also ursprünglich Mägde der anderen beiden Frauen. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, also einer der Jüngsten, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn der Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon, da wurden sie ihm noch mehr Feind. Denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, wir banden Garben auf dem Felde. Also damals hat man den Weizen noch mit der Sichel abgemacht und dann so zusammengebunden zu Garben, die dann abgeholt wurden. Und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, so in seinem Traum. Aber eure Garben stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind, um seines Traumes und seiner Worte willen. Und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum gehabt. Siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater, also er schimpfte da los, und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, die haben sich richtig aufgeregt. Aber sein Vater behielt diese Worte. Josef war bis dahin nach Strich und Faden von seinem Vater verhätschelt worden, und das kann auf Dauer nicht gut gehen. Die Lage spitzt sich dann zu, als schon vor der Sache mit den Träumen Josef seine Halbbrüder Naphtali, Gad, Asser und Dan, denen er eigentlich als Hirte dienen sollte, vor seinem Vater anschwärzt und verpetzt, und das, was Schlechtes über ihn im Umlauf ist, da hat er nichts Besseres tun, als das dem Vater weiter zu sagen. Dazu kriegt er dann von seinem Vater auch noch Markenklamotten, ja, also so richtig teure. Die sind aber von Jakob selbst angefertigt. Und das bedeutete damals, dieser bunte Rock, der hier erwähnt wird, das bedeutet, dass der Vater diesen einen Sohn von dem anderen eine ganz besondere Ehre erweist. Und es ist doch verständlich, dass die Brüder, die sowieso schon die ganze Zeit herabgesetzt waren, erst richtig sauer wurden auf Josef und auf den Vater, denke ich gleich mit. Es wurde ihnen im wahrsten Sinne des Wortes zu bunt. Und da ist ein gefühlsmäßiger Graben aufgerissen, endgültig zwischen den Brüdern und Josef. Es heißt hier, sie fanden kein freundliches Wort mehr für ihn. Und das ist wirklich ein ernstes Warnsignal in jeder Beziehung, auch in der Familie. Wenn du feststellst, dass sich hier niemand mehr freundlich mit dem anderen unterhalten kann, dass sich nur noch angegreift wird. Nichts Freundliches konnte man sich mehr sagen, und diese Stufe war zwischen Josef und seinen Brüdern definitiv erreicht. Die Ursache war der pure Neid und die ungute Bevorzugung eines Kindes unter seinen Geschwistern. Und das kann Freundschaften, das kann Familien zerfressen. Es ist immer tragisch, wenn es in einer Familie ständig zugunsten eines bestimmten Kindes läuft. Das Kind mag ja dafür nichts können, aber sowas hat immer Potenzial, das Verhältnis der Geschwister untereinander zu verhindern oder zu zerstören. Liebe Eltern, tut das euren Kindern nicht an. Auch liebe Großeltern, tut das euren Enkelkindern nicht an. Wenn ihr sie schon bevorzugen wollt, dann alle gleich. Das heißt ja nicht, dass jedes Kind immer die gleichen Geschenke kriegen muss. Ja? Und ihr müsst auch keine Excel-Tabelle anlegen, um da den Durchblick zu behalten. Es bedeutet aber in jedem Fall, dass jedes eurer Kinder eure Liebe spüren soll, genauso wie die anderen. Liebt sie alle und seid für sie da, nicht nur für eins. Es tut euch und dem bevorzugten Kind, wenn es denn so wäre, nicht gut. Gott hat doch auch keine Lieblingskinder. Ja, er hat manche zu bestimmten besonderen Aufgaben erwählt und hat auch diesen Josef herausgerufen für einen bestimmten Auftrag. Aber deswegen liebt Gott nicht den einen von Israels Söhnen mehr als die anderen. Es ist aber dann nicht nur Jakob, der Vater, der hier täglich versagt, sondern auch der Teenager Josef selbst. Man mag es ja mit seinen zarten 17 Jahren noch so ein bisschen entschuldigen, aber Josefs Verhalten ist ja ziemlich lieblos und arrogant. Er hätte ja die Vorliebe seines Vaters für ihn auch ein bisschen ausbremsen können und sagen können, mach mal langsam, ja, und sich darum kümmern, dass seine Brüder auch Anerkennung finden. Aber stattdessen setzt er noch eins drauf und dazu nutzt er diese besondere Begabung, die ihm Gott offensichtlich geschenkt hat, nämlich er träumt und kann Träume deuten. Das ist eine besondere Möglichkeit, wie Gott zu uns reden kann. Ich muss ehrlich sagen, wer mich kennt, weiß das. Ich bin eher so von der etwas weniger euphorischen Sorte. Und mit so Träumen habe ich so meine Schwierigkeiten. Ja? Wie soll man damit umgehen? Josef hat diese Fähigkeit von Gott bekommen, besondere Träume zu haben mit einer besonderen Symbolkraft, und die auch gedeutet werden kann, auch von ihm selbst. Das wird ihm später noch enorm wichtig werden. Aber hier ehrt er mit dieser Gabe Gott nicht damit, sondern er bläst sich vor seinen Brüdern auf. Und das war ganz unabhängig von der wichtigen Bedeutung der Träume nicht gut. Also man kann sogar mit geistlichen Gaben Unsinn treiben. Ja, man kann auch da mit etwas Nichtgutes tun. Was er mit 17 Jahren wahrscheinlich noch selber nicht ahnt, seine Träume haben tatsächlich einen prophetischen Charakter. Und dabei steht aber nicht Josef im Mittelpunkt, sondern in Wirklichkeit geht es dabei um Gottes großen Plan für Israel. Und da soll Josef ein Gehilfe Gottes sein. Nicht der große Boss, der alles bestimmt, sondern diese Träume zeigen ihm letztlich, dass er Gottes größter Diener werden soll. Aber Josef provoziert erstmal seine Brüder mit diesen Träumen, indem er sie ihnen extra penetrant auftischt, statt sie vielleicht erstmal für sich zu behalten oder in Ruhe mit einem weisen Freund oder seinem Vater zu besprechen. Hört doch, ihr Brüder, was mir geträumt hat, so fängt er da an. Und tatsächlich weisen diese Träume dann darauf hin, dass Josef später eine besondere Bedeutung für seine Familie haben wird. Und die Träume sind auch so eindeutig, wie er sie hier erzählt, dass selbst die Brüder checken, dass das gemeint sein will mit diesen Träumen, dass er was Besonderes wird. Aber sollten solche Träume wirklich von Gott kommen, sind sie nicht eher die Einbildung von ihrem eingebildeten Bruder? Sollen sie sich ihm als König unterwerfen? Was soll das ja mit diesen Gaben, die sich verneigen und den Sternen? Sogar Sonne und Mond verneigen sich. Und da rastet sogar der Vater Jakob aus. Also jetzt hat er endgültig irgendwie das Maß verloren. Heißt das etwa, dass wir vor dir niederfallen sollen, fast wie vor Gott? Und da zweifelt sogar der Vater Jakob, der seinem Sohn fast alles durchgehen lässt, zweifelt hier an der Bedeutung der Träume und vielleicht auch an der Quelle der Träume seines Sohnes. Können die wirklich was mit Gottes Absichten zu tun haben? Es wird später klar, dass Josef tatsächlich eine besondere Stellung einnimmt, aber die wird er weder seinem Vater noch dessen Liebe und Verhätschelung zu verdanken haben, sondern Gott. Und der Gott wird aus dem arroganten Teenager einen gereiften Mann formen, der nicht mehr in erster Linie an sich selbst denkt, sondern der seine Familie vom Verhungern retten wird. Er wird das Überleben dieser Familie in einem fremden Land absichern. Und es ist wahrscheinlich so, dass diese Getreidegaben schon mal auf die Art hindeuten, wie Josef seiner Familie später helfen wird. Er bewahrt sie vom Hungerstod. Und die Sterne erinnern an die Verheißung Abrahams, also Gottes an Abraham, dass aus ihm ein Volk zahlreich wie die Sterne werden wird. Und da wird ein Stern besonders hervorleuchten. Und das ist der Stern des Retters, der Retterstern, der Stern, der aber erst in Jesus seine volle Strahlkraft entfalten wird. Und wenn man diese Geschichte noch mit in den Blick nimmt, wie das nachher weitergeht, ja, bis ins Neue Testament, dann wird auch deutlich, dass Josef und seine Träume ein Hinweis waren. Josef wird ein Hinweisstern, ein Vorzeichen, aber nicht die letzte Erfüllung. Ich habe mich an der Stelle gefragt, wieso Gott ausgerechnet diesem eh schon eingebildeten Josef solche Träume schenkt. Ja, muss der den nicht mit diesen Träumen überfordern? Bringt er den nicht automatisch auf überhebliche Gedanken? Aber die Träume Josefs mussten ausgesprochen werden. Vielleicht war die Art nicht gut, aber es war gut, dass der Inhalt ankam bei seinen Brüdern, aber vor allem auch bei seinem Vater Jakob. Weil der Vater ahnt, dass hier mehr dahinter steckt. Jakob merkt sich die Träume, so heißt es, für spätere Zeiten, weil er weiß, diese Träume kommen nicht aus Josef, diese Träume kommen von Gott und sie werden wohl mehr bedeuten als eine Ehrenurkunde für seinen Lieblingssohn. Ich sehe an Josef, dass er verschiedene Möglichkeiten nutzt, wie er Menschen formen kann, wie er auch uns formen kann. Manchmal grätscht er dazwischen in unserem Leben. Manchmal stoppt er uns auf falschen Wegen oder bei falschen Gedanken, vielleicht auch bei falschen Träumen. Und dann kann das ganz schön hart sein. Aber wenn Gott uns so hart stoppt, dann immer mit der Absicht, dass wir zur Besinnung und zur Einsicht kommen. So wie zum Beispiel Jesus Paulus vor Damaskus gestoppt hat. Aber dann hat Gott noch eine zweite Methode. Die ist etwas sanfter. Er geht manchmal Abwege ein Stück weit mit, um uns darauf zu formen und uns allmählich umzulenken in die richtige Richtung, so wie bei Josef. Ich glaube schon, der hat sich erstmal ziemlich wichtig gefühlt und fühlt sich bestätigt als Lieblingssohn und Superstar. Aber spätestens, gar nicht lange später, im Brunnenloch sitzt er dann und wird sich gefragt haben, als er dann zum ägyptischen Sklaven wird, was Gott wohl wirklich gemeint hat mit diesem Verneigen der Gaben vor seiner Gabe. Josef wird lernen müssen, dass Demütigungen zur Lebensschule Gottes gehören. Ja, und Josef wird dann auch zu einer Art königlichen Retter seiner Brüder und sogar seines Vaters Jakob. Bis dahin wird Gott sowohl Josefs chaotische Familiengeschichte in die richtigen Bahnen lenken, als auch seinen Charakter weiter formen. Und erst als Josef genügend gereift ist, kann er die Last der Verantwortung für Gottes zukünftiges Volk mit der nötigen Haltung tragen. Und die ist dann durchaus auch demütig. Im Rückblick auf die tragische Familiengeschichte wird Josef schließlich feststellen, dass Gott von Anfang an der Lenker seines Lebens war und dass er auch der Lenker dieser ganzen Familiengeschichte Israels bleiben wird. Und deshalb hat sich, so sagt er es später mal, hat Gott Böses in Segen verwandelt. Deshalb wurde aus dem verhätschelten Teenager ein Werkzeug Gottes. An Jakob und seinen Söhnen und ganz besonders an Josef hat Gott bewiesen, wie er trotz menschlicher Fehler, Schuld, Krisen und Charakterschwächen zu seinem Ziel kommt. Josefs Leben, das muss uns einfach daran erinnern, falls wir uns mal selber zu viel auf uns einbilden und ganz große Träume haben, dann muss es uns daran erinnern, dass wir uns kritisch hinterfragen müssen, sind meine Traumvorstellungen wirklich mit Gottes Zielen für mein Leben vereinbar? Oder träume ich vielleicht bloß davon, dass ich groß rauskomme? Sicher werden wir nicht diese Art Träume haben, wie sie Josef hatte. Wahrscheinlich nicht, ja. Es geht hier um die ganz große Heilsgeschichte. Aber auch wenn es um persönliche Träume geht, dann glaube nicht zu schnell, dass der Traum auch von Gott kommt. Aber wenn du denkst, Gott will dir mit Träumen was sagen, dann bitte ihn vor allem darum, dass er deine Träume auf seine Art und Weise und zu seiner Zeit zurechtrücken wird. Und dann darfst du so wie Josef gespannt sein, was Gott Gutes aus deinen Träumen und vor allen Dingen aus deinem realen Leben machen wird. Es wird eins dabei ganz sicher sein, es wird bei Gottes Zielen für dein Leben nie nur um dich selbst gehen.